Hoffnung auf Frieden. Ich glaube, diese zwei Worte hängen schon ganz eng miteinander zusammen. Ohne Hoffnung kein Frieden, ohne Frieden keine Hoffnung. Wer von euch kennt denn den David Kadel? War mal ein Fernsehmoderator. Gell? Der arbeitet sehr viel mit Fußballprofis und geht viel in so Krebskrankenhäuser, um jungen Menschen, Kindern vor allem, Mut zu machen. Der hat eine Arbeit, auch eine Fernsehshow bei Hope TV, wenn das interessiert, die nennt sich Wie man Riesen bekämpft im Leben. Mit dem habe ich telefoniert vor ein, zwei Tagen und der hat mir erzählt, dass 22% der Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren psychische Auffälligkeiten haben in Deutschland mit Depressionen und Angstzuständen. Der hat dann auch erzählt, diese Statistik sagt, jeder fünfte Jugendliche redet über Erschöpfung und Angstzustände. Und die Suizidrate bei Jugendlichen, das muss man sich vorstellen, zwischen 11 und 17 Jahren, ist einer pro Monat pro 250.000 Einwohner. Das bedeutet, 4 Jugendliche im Monat auf 1 Million Einwohner in Deutschland. Das ist unglaublich, wie viele Menschen, junge Menschen, sich das Leben nehmen. Und das sind nur die Menschen, die sich tatsächlich das Leben nehmen. Suizidversuche sind es ungefähr 15 bis 20 Mal mehr. Der Jonathan Haidt kennt wahrscheinlich kein Mensch von euch, ist auch nicht so wichtig, aber der hat jetzt einen Spiegel-Bestseller geschrieben und der heißt Generation Angst. Das ist das Zeichen für unsere Gesellschaft. Von außen alles cool, es läuft alles, es sieht alles sehr hoffnungsvoll und friedlich aus. Von außen. Das Social-Media-Profil ist perfekt gepflegt, super Klamotten, jeder scheint genug zu essen zu haben. Aber was fehlt bei uns in Deutschland, dass es so aussieht mittlerweile? Und ich würde behaupten, es ist viel Schein, aber wenig Sein in unserer Gesellschaft. Und ich würde sogar behaupten, wenn man das mal runterbringen müsste auf ein paar einfache Worte, dann würde ich sagen, es fehlt definitiv Hoffnung in Deutschland. Es fehlt wahrscheinlich viel Sinn. Und es fehlt vor allem auch Frieden. Nicht nur äußerlich, sondern vor allem auch hier drin. Und auf dieses Thema wollen wir heute Abend ein bisschen eingehen. Hoffnung auf Frieden. Also Hoffnung ist ja nicht einfach irgendwas Vages. Wir Deutschen haben das kluge Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Hast du schon mal gehört? Gell, kennt jeder. Aber tatsächlich, wenn die Hoffnung zuletzt doch stirbt, war es ja keine Hoffnung. Ich finde es faszinierend. Keine Ahnung, ob du Bibel liest oder nicht, aber wenn die Bibel von dem Wort Hoffnung spricht, ist es schon was ganz anderes wie das, was wir hier mittlerweile gesellschaftlich darunter verstehen. Da gibt es sowohl so eine klassische Bedeutung aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel, aber auch aus dem Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, könnte man sagen. Im Alten Testament war die Grundbedeutung für Hoffnung ein Seil, das nicht zerreißt. Und das heißt, wenn du dieses Seil ergriffen hast, dann konntest du dir sicher sein, das Seil reißt nicht. Das ist das Bild für Hoffnung im Alten Testament. Also was Festes, was Verlässliches, nicht nur ein Gefühl, das mal da ist und dann wieder weg ist. Jetzt im Neuen Testament ist es ein bisschen anders, da bedeutet es eher so diese sichere Erwartung. Also nicht nur, ha, vielleicht wird das Wetter morgen schön oder vielleicht bekomme ich eine gute Note, sondern die tiefe innere Gewissheit zu haben, das was so ist, zum Beispiel wie Jesus Christus es sagt. Und ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, in deinem Inneren Gewissheit zu erzeugen. Das kann man ja gar nicht machen. Du kannst dir zwar viel einreden, aber wenn dann irgendwas kommt, was nicht so ins Schema reinpasst oder was sich verunsichert, dann ist diese Gewissheit auch ganz schnell wieder weg, oft im Leben. Jetzt kommen wir ja gerade von Ostern her. Da waren wahrscheinlich viele von euch im Gottesdienst. Und was mich so fasziniert hat, sind zwei ganz einfache Bibelverse in Bezug auf Ostern. Das sind jetzt gar keine so klassischen Osterverse aus den Evangelien, sondern aus dem 1. Korinther Kapitel 15. Das lese ich euch mal vor. Da schreibt der Apostel Paulus eigentlich die Osterbotschaft. Er sagt, Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Und jetzt sagt er, grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Und dann steht da immer so ein kleiner Beisatz drin, der kommt ganz arg oft vor in diesem Kapitel. Und zwar, wie es in der Heiligen Schrift steht. Und dann macht er weiter und sagt noch, Christus ist, er wurde begraben und ist am dritten Tag auferweckt worden und sagt wiederum, wie es in der Heiligen Schrift steht. Also die Bibel bringt immer wieder hervor, dass ganz, ganz viele Dinge in der Bibel drinstehen, die tatsächlich total verlässlich sind, wie dieses Seil, an dem du dich festhältst und weißt, egal was kommt, das Seil reißt nicht. Musst du mal vorstellen, im Alten Testament, da gab es über 300 Vorhersagen in Bezug auf das, was wir da gerade gelesen haben, nämlich, dass Jesus mal in die Welt kommt und dass er stirbt und dass er wieder aufersteht von den Toten. Jetzt hat ein Mathematiker mal gesagt, die Chance, dass in einer Person 300 von solchen Vorhersagen eintreffen, ist, wenn nur 50 eintreffen würden, 1 zu 1.225 Trillionen. Sorry, nee, muss ich nochmal ablesen. Billionen, Billionen. Also ganz viele Nullen hinten dran. Die Chance, dass du im Lotto gewinnst, übrigens 1 zu 140 Millionen. Und der Mathematiker sagt, die Chance, dass in einer Person so viel eintrifft, nur 50 von solchen Vorhersagen, ist ungefähr 1 Million Mal geringer, als dass du oder ich im Lotto gewinnen. Also absolut absurd und in Jesus ist es alles eingetroffen. Deswegen, Jesus Christus ist nicht eine Hoffnung, die zum Schluss doch stirbt, sondern eine Hoffnung, die niemals reißt, wie so ein Seil. Und ich finde es faszinierend, dass Menschen zum Beispiel, die ihre Hoffnung auf Jesus Christus setzen, bereit sind, ihr Leben dafür zu lassen. Anhand von Statistiken von Open Doors zum Beispiel waren das knapp 5.000 Menschen letztes Jahr. Muss man sich mal vorstellen. Die hoffen, dass das, was mit Jesus zu tun hat, wer er für sie sein will, dass er für sie gestorben ist, ihre Schuld vergeben hat, auferstanden ist von den Toten und dass deswegen sie genauso auferstehen werden von den Toten, dafür sind sie bereit zu sterben. So stark ist diese Hoffnung, diese Gewissheit. Und ich habe das schon oft erlebt bei Jugendlichen, wenn ich mit denen so unterwegs bin, was sich verändert, wenn ein Mensch Hoffnung und tiefen inneren Frieden erfährt. Ich kann mich noch gut erinnern an einen, in den USA war das mal, da haben wir so eine Arbeit auch aufgebaut mit Jugendlichen, und der hat mit jedem Stress angefangen. Und die Sozialarbeiter haben uns gesagt, also wenn der dabei ist, der wird das ganze Camp durcheinander bringen. Und dann haben wir gesagt, es ist egal, nimmt ihn einfach mal mit. Ich glaube, dass Jesus der Möglichmacher ist. Für den ist nichts unmöglich. Und dann ist dieser Typ da mit dazugekommen und der hatte gar nicht durch einen Input, sondern wo er mal draußen war, alleine hatte der so eine Begegnung mit Jesus. Der hat uns nicht mal genau gesagt, wie das war. Aber bei dem hat sich alles grundlegend verändert. Innerhalb von kürzester Zeit. Und es war irgendwas Inneres. Das war erstmal, der hat äußerlich nicht anders ausgesehen. Aber der hat auf einmal angefangen, anstatt Stress zu stiften in der Gruppe, Frieden zu stiften. Der hat überhaupt keine Perspektive für sein Leben gehabt und auf einmal hat er davon angefangen zu erzählen, wenn er nach Hause kommt, dann will er einige Dinge ändern. Und er hat es tatsächlich auch geändert, jetzt ein Jahr später. Ich habe keine Ahnung, wer Jesus für dich persönlich ist. Viele von euch kennen Jesus Christus wahrscheinlich persönlich. Aber vielleicht kennst du Jesus Christus persönlich noch nicht. Und dann ist meine Frage heute Abend an dich, wer ist denn deine Hoffnung oder was ist deine Hoffnung? Weißt du, ich habe in Jesus eine Hoffnung gefunden, die niemals stirbt. Und es gibt mir Hoffnung natürlich, eine ganz andere Perspektive für alles im Leben und vor allem aber auch einen ganz tiefen inneren Frieden. Und wenn du Jesus kennst, dann sind wir eigentlich dazu aufgerufen, Hoffnungsstifter zu sein in dieser Welt. Und ich glaube, es gibt nichts, was Deutschland mehr braucht als Hoffnungsstifter. Wir sind in so einer depressiven Stimmung angekommen mittlerweile in Deutschland. Wir brauchen Menschen, die Hoffnung stiften. Und nicht nur schlau daherreden, sondern die im tiefsten Inneren selber Frieden und Hoffnung erleben. Viele Menschen sprechen davon, dass der Planet brennt, wir müssen die Erde retten und was weiß ich was alles. Jetzt kann man natürlich gleich einen Bibelvers bringen und sagen, du, Gott hat sowieso gesagt, die Welt wird vergehen, aber glaub an Jesus. Manchmal müssen wir da ein bisschen sensibler werden, auch als Christen. Aber wir müssen drüber reden. Jetzt stell dir mal vor, du sagst so Menschen, hey, ich kann das gut nachvollziehen und ich sehe es ja auch, was weiß ich, was für Auswirkungen. Bei uns ist neulich auch der Hang abgerutscht oder was, der Geier, was du halt tatsächlich erlebt hast. Aber weißt du, ich habe in meinem Leben jemanden kennengelernt, der gibt mir eine Hoffnung, die ist unerschütterlich. Das ist ein Fundament, da kann ich mein Leben drauf bauen und das ist Jesus. Und dann redest du von diesem Jesus und sagst, hey, und dieser Jesus hat sogar gesagt, unsere Welt, egal was wir machen, wie sehr wir uns bemühen, die wird vergehen. Aber ich habe die tiefe innere Gewissheit, dass Jesus mir ein neues Leben geschenkt hat. Dass er mir Leben schenkt, das mit dem körperlichen Tod erstmal so richtig losgeht in der Ewigkeit. Und da wird mal wieder alles so sein, wie ich es mir hier immer erhoffe und wie es doch nie ist. Weißt du was? Das werden Menschen nie wieder vergessen, wenn du denen sowas erzählst. Wenn du sowas erzählen kannst. Und da gibt es viele Dinge. Krankheit. Egal welche Thematik. Mit Jesus hast du immer Hoffnung. Oder kannst Hoffnung hineinbringen in die Situation. Was bedeutet Hoffnung auf Frieden zu vermitteln? Wer von euch kennt noch den Willy Brandt? Manche noch, die in der Schule aufgepasst haben, gell? Genau. Also, der hat sogar mal den Friedensnobelpreis gewonnen, der Willy Brandt. Gell? Der war auch mal Bundeskanzler, aber das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Aber ich wusste, er hat den Friedensnobelpreis erhalten. Und dieser Willy Brandt, der hat über Frieden Folgendes gesagt. Und dieses Zitat fand ich echt cool. Er hat gesagt, Friede ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und wir haben im Korintherbrief, der hat ja sehr viel geschrieben im Neuen Testament und Gott hat ihn unglaublich gebraucht, obwohl er auch so ein Chaot war, der am Anfang viel Blödsinn gemacht hat. Aber der hatte eben auch so ein Erlebnis mit Jesus. Der ist Jesus persönlich begegnet und es hat sein Leben grundlegend verändert. Und zwar von innen nach außen. Anstatt Menschen zu verfolgen, hat er auf einmal Menschen unterstützt, sehr ermutigt, ihnen von Jesus erzählt. Und der schreibt mal in Römer Kapitel 12, Vers 18. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Und das finde ich einen total interessanten Satz. Weil der Paulus sagt, unser Bestreben sollte sein, mit allen Menschen in Frieden zu leben, sofern es möglich ist und an uns liegt. Aber ganz ehrlich, guck mal in unsere Welt rein. Wir versuchen seit Jahrtausenden Frieden auf Erden zu stiften. Und bisher hat es nicht funktioniert. Und ich kann dir versprechen, egal wie lange es diese Welt noch gibt, es wird nie kompletter Frieden auf Erden sein. Egal, was wir machen und egal, wie wir uns bemühen. Und wenn wir noch so eng mit Jesus verbunden sind und uns noch so ein großes Anliegen wäre, immer Frieden zu stiften, was es ja oft auch gar nicht ist, zumindest geht es mir so, dann gibt es ja auch noch ein Gegenüber. Und wenn das Gegenüber keinen Frieden will, kannst du versuchen, so viel Frieden zu stiften, wie du willst. Und deswegen der Wunsch auf Frieden in dieser Welt, das ist eine Illusion. Das wird es nie geben, solange es diese Welt gibt. Aber weißt du, Jesus, das ist übrigens die Jahreslosung für dieses Jahr, sagt, siehe, ich mache alles neu. Und in der Ewigkeit bei ihm, da wird es mal vollkommenen Frieden geben. Aber vorher nicht. Das soll uns aber nicht davon abhalten, Friedensstifter zu sein. Und ich finde es so faszinierend, weil wenn du in der Bibel auf Deutsch das Wort Frieden liest, dann hast du so eine gewisse Vorstellung, ah, was meint denn Frieden jetzt? Aber dieses Wort vom Hebräischen her, das kennst du vielleicht sogar, Shalom, das bedeutet viel, viel mehr, wie jetzt einfach das Wort Frieden, so wie wir das heute im deutschen Sprachgebrauch verwenden. Das bedeutet zum Beispiel, dass es ein allumfassender Friede ist. Also der alles, was irgendwie zusammenhängt, umfasst. Und du bist da drin eingebettet. Ein Teil davon, könnte man sagen. Das ist das ja, was unsere Sehnsucht ist als Menschen. Und was es bis jetzt trotzdem noch nie vollkommen gegeben hat auf der Welt. Und wenn du in die Bibel reinschaust, gibt es eigentlich drei verschiedene Arten von Frieden. So ganz grob mal gesagt. Was dieses Shalom beinhaltet, diesen göttlichen Frieden. Das erste ist mal, dass Gott sagt in der Bibel, Shalom, dieser allumfassende Friede, der fängt erstmal dadurch an, dass ein Mensch wieder versöhnt wird mit Gott. Also das heißt, die Bibel sagt, wenn sie über Frieden spricht, und das ist die Priorität in der ganzen Bibel, die spricht gar nicht davon, dass man mal irgendwie aktiv was machen soll, sondern dass man zu Gott kommen soll und dass Gott was in uns tun will. Nämlich, dass Jesus uns reinmachen will von aller Schuld. Dass man wieder eine weiße Weste anhat vor Gott. Also Friede hat in erster Sinn gar nichts mit Politik zu tun, sondern mit was tiefem Inneren und was ganz Persönlichem in der Bibel. Der Mensch lebt im Frieden, wenn seine Beziehung zu Gott heil ist, sagt die Bibel. Und deswegen sagt die Bibel auch, dass Friede in erster Linie mal ein Geschenk ist. Nicht was, was du oder ich machen können. Jeder, der in die Kirche geht, hört ja auch ganz oft den Segen, den aaronitischen aus 4. Mose 6, Vers 26. Da steht ja, der Herr segne dich und dann sagt er, und gebe dir Frieden. Also der Segen ist nicht, der Herr segne dich und du mach mal Frieden, sondern Gott will uns Frieden schenken. Die zweite Art von Frieden ist innerer Frieden in uns Menschen, also diese Versöhnung mit Gott, die macht mal schon was innerlich, aber du kannst auch als Kind Gottes unterwegs sein und überhaupt keinen inneren Frieden haben in deinem Alltag. Geht mir manchmal auch so. Gebe euch nachher gleich mal ein Beispiel. Aber dadurch ist zum Beispiel gemeint, dass man keine innere Angst hat, keine Unruhe hat, dass man frei ist innerlich. Und dieser Frieden, von dem spricht Gott, dass der übernatürlich ist. Das heißt, der hat nichts mit meinen Lebensumständen zu tun. Das bedeutet, dieser göttliche Friede im Alltag, der kann auch dann da sein, wenn ich meine Klassenarbeit total verhauen habe. Oder wenn ich durchs Abi gefallen bin. Oder wenn ich einen Auftrag verloren habe als Unternehmer. Oder wenn meine Kinder als Mama gar nicht so spuren, wie ich es mir vorstelle. Und weißt du was, da merkt man wieder, das ist was, das können wir selber gar nicht machen. Das kann nur Gott machen, diesen Frieden. In Philipper 4, Vers 7, da beschreibt der Paulus, denn der Friede Gottes, der höher ist als alles Verständnis oder unsere Vernunft. Also wir können das nicht mal erklären. Und Frieden in der Bibel ist zum Beispiel auch nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern tiefen Frieden in Problemen. Da spricht die Bibel von diesem Frieden Gottes. Und dann, und das ist allerdings die dritte Priorität in der Bibel, und eigentlich das Resultat aus dem ersten und dem zweiten, was ich gerade gesagt habe, also Friede mit Gott und persönlichen inneren Frieden erleben, trotz unperfekter Umstände im Leben. Das ist dann der Friede mit den Mitmenschen. Und auch hier sagt die Bibel immer wieder, wir können das nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Kraft. Wenn ich tiefen Frieden in mir habe, dann bin ich der Letzte, der Streit mit anderen anfangen will. Wenn ich keinen inneren Frieden habe, da haue ich manchmal auch ganz schön auf den Putz. Also Versöhnung statt Vergeltung, Vergebung statt Rache, solche Dinge. Davon spricht ja Jesus ganz arg viel. Und ein Mensch, der versöhnt ist mit Gott und mit sich selbst, der hat gar keine andere Wahl mehr. Der wird nichts mehr anders machen, als Frieden zu stiften. Es geht gar nicht anders. Dagegen ein Mensch, der innerlich verletzt ist, der innerlich keinen inneren Frieden hat, der wird sich schwer tun mit Frieden stiften. Weißt du, in meinem Leben war das so, als ich Jugendlicher war, mit Gott hatte ich nicht so viel am Hut und ich habe mit jedem Stress angefangen. Und ich habe immer gesagt, es liegt ja an den anderen. Aber wenn ich heute zurückschaue, ich glaube, ein Punkt war, ich hatte keinen inneren Frieden. Und ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, an dem ich Jesus kennenlernen durfte. Das war im Mai 1999, also schon lang bevor manche von euch überhaupt auf der Welt waren. Aber ich kann mich noch genau an diesen Tag erinnern, weil ich habe das gar nicht so ganz verstanden mit Jesus alles im Detail. Aber ich habe verstanden, dass Jesus mir was geben will, was ich selber nicht machen kann. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben das laut ausgesprochen, dass ich Hilfe brauche. Habe ich bis dahin noch nie gemacht gehabt im Leben. Und weißt du was? Jesus hat dieses Gebet erhört. Und ich habe das erste Mal einen Frieden innerlich erlebt, das habe ich noch nie zuvor gehabt. Und das Interessante war, das Resultat von diesem Frieden, den ich angefangen habe selber zu erleben, durch diese Begegnung mit Jesus. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe einen langen Brief geschrieben an meinen Papa, mit dem ich eine ganz schlechte Beziehung hatte. Und ich habe meinen Papa um Vergebung gebeten. Und ich habe mich mit meinem Vater wieder versöhnt. Nachdem der den Brief gelesen hat und wir uns das erste Mal wieder begegnet sind, haben wir uns das erste Mal seit, ich weiß nicht, wahrscheinlich 7, 8 Jahren wieder in die Arme genommen. Und weißt du was, das ist ein Frieden, das können wir aus menschlicher Initiative heraus gar nicht machen. Wenn mir jemand 1.000 Euro dafür gegeben hätte, das zu machen, hätte ich nicht gemacht. Ich hätte gar kein Verlangen danach gehabt. Aber ein Mensch, der den Frieden Gottes in sich trägt und erlebt, der wird automatisch Friedensstifter sein und versuchen, mit anderen versöhnt zu leben. Weißt du, wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst, dann ist meine Frage einfach mal, wo oder bei wem suchst du Frieden im Leben? Gott will dir diesen Frieden schenken. Du musst nichts dafür tun. Einfach nur zu Jesus kommen. In Jesus wird der Friede Gottes erfahrbar. Und ganz ehrlich, hier auf der Welt, ich wünsche mir das auch, dass es in meinem Leben oft friedfertiger wäre, aber manchmal ist es einfach nicht so. Manchmal erlebe ich diesen übernatürlichen Frieden Gottes und manchmal vielleicht auch nicht so arg. Aber diese Hoffnung, das Beste kommt noch. Eines Tages wird völliger Frieden herrschen. Der motiviert mich doch immer wieder im Alltag, den Frieden zu suchen. Und ich gebe euch einfach mal so ein praktisches Beispiel von mir. Wenn es in mir innerlich auch nicht rund ist, was ich dann oft mache. Wo ich zum Beispiel merke, wo es innerlich nicht mehr so friedfertig ist, ist, wenn ich an der Kasse warten muss. Vielleicht kennst du das. Irgendwie dann wechselt noch die Kassiererin und dann, was weiß ich, eine Frau hat wieder was vergessen. Die, ach, wir müssen noch geschwind was holen. Zack, weg ist sie nochmal. Da könnte ich aus der Haut fahren. Und da bin ich der Letzte, der versucht, Frieden zu stiften. Also ich sage dann vielleicht nichts Böses, aber innerlich kocht es in mir. Oder auf der Autobahn. Vielleicht gibt es ja verschiedene Beispiele. Vielleicht tickst du auch ganz anders und du bist da völlig tiefenentspannt. Aber du hast auch deine Bereiche, da geht es dir vielleicht auch so. Und weißt du, was ich da mache? Manchmal vergesse ich es, aber ich lerne es immer mehr. Ich lerne immer mehr, diesen Vers zu praktizieren, der vor diesem Vers kommt, den ich vorher zitiert habe. Vorher habe ich zitiert Philipper 4, Vers 7. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird unsere Gedanken und unsere Herzen bewahren in Jesus. Das ist der Vers 7 und das ist das, was wir uns wünschen. Aber weißt du, was in Vers 6 steht? Die Voraussetzung für Vers 7. Da steht nämlich drin, macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und das ist was, das versuche ich immer zu üben auf der Straße und auch, wenn ich einkaufen gehe. Wenn ich merke, da kocht es eigentlich in mir oder ich werde da unruhig oder unrund, dann sage ich zu Gott, Gott, du siehst die Person, die vor mir ist, du siehst auch, am liebsten würde ich jetzt mal was weiß ich was da machen. Aber ich danke dir einfach für diese Person. Diese Person zeigt mir ganz deutlich, wie sehr ich dich brauche. Und das Interessante ist, wenn ich anfange, mit Gott über die Menschen zu reden, dann habe ich auf einmal einen Frieden. Ohne dass ich nach dem Frieden suche. Einfach nur, weil ich Vers 6 praktiziere. Und das wünsche ich dir. Erstmal, dass du versöhnt mit Jesus durchs Leben gehst, dass du Frieden hast mit Gott, aber dass du auch immer wieder dich auf diesen Jesus im Alltag einlässt und sagst, Jesus, das stresst mich gerade. Da habe ich überhaupt keine Lust, mit meiner Mutter in Frieden zu leben oder mit meinen Klassenkameraden oder mit meinem Chef. Und einfach mit Jesus drüber zu reden und dabei zu erleben, dass er dir wieder neuen Frieden schenkt innerlich. Und wenn sein Friede dein Herz regiert, kannst du gar nicht anders wie Friedensstifter sein. Jesus Christus ist eine unsterbliche Hoffnung. Und Jesus Christus ist allumfassender Frieden. Und die Frage ist, glaubst du das? Wenn du das glaubst, wie sehr bist du Hoffnungsträger und Friedensstifter in deinem Alltag? Nicht im Gottesdienst, das schaffen wir alle mal eine Stunde. Aber es zählt ja danach, morgen wieder, am Montagmorgen, wenn keiner Bock hat. Bin ich dann Friedensstifter, Hoffnungsträger? Denn das ist ja das Schöne an Jesus. Jesus ist nicht gebunden an unsere Umstände oder wie es uns geht. Der ist übernatürlich. Der steht über den Umständen. Und je mehr ich ihn einbeziehe in mein Leben, desto mehr wird er durch mich sichtbar. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei, das umzusetzen. Und weißt du was? Da, wo du versagst, kein Problem. Dafür ist Christus gestorben. Ich bin so froh, dass ich mit Jesus durchs Leben gehen darf. Ich bin durch Jesus nicht ein besserer Mensch geworden. Ich bin durch Jesus letztendlich nur jemand geworden, der gemerkt hat, ich brauche Jesus. Jeden Tag, in allem. Lasst uns diesen Jesus anbeten gemeinsam und noch ein paar Lieder singen.